und dem Engel der Gemeinde Pergamon schreibe. Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrt, eine Falle vor die Söhne Israels hinstellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt.
Ja, ich möchte heute über das dritte Sendschreiben sprechen, und zwar, das ist an die Gemeinde in Pergamon gerichtet. Martin hatte uns schon den kompletten Brief vorgelesen. Ich denke, ich werde noch auf die Einzelheiten noch näher drauf kommen. Also es heißt, also dieser Pergamonbrief, der steht in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 12 bis Vers 17. Soll ich zuerst nochmal einen Überblick, wohin ging der Brief? Also Johannes schrieb das ja von Insel Patmos, die ist irgendwo hier, so eine ganz kleine Insel hier der Gegend. Und die Briefe, die sieben Sendschreiben, gingen an die Gemeinden hier. Ephesus, da hatten wir schon drüber gehört, Smyrna, und heute kommt jetzt hier Pergamon dran, die Stadt, die hier in der heutigen Türkei liegt. Genau zu der Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, gab es schon in diesen ganzen Städten, hier sieht man auch noch überall Gemeinden. Also da gab es überall, da ist es Gemeinden, die schon selbst hier in Rom, ja. Und wer weiß, vielleicht noch an anderen Orten, die jetzt nicht in der Bibel erwähnt werden. Aber diese Orte sind, von denen wissen wir, dass es da schon in den ganzen Orten Gemeinden gab. Der Herr Jesus hat es ein Anliegen gehabt, dass er ausgerechnet diese sieben Gemeinden jetzt mit den Briefen versorgte. Sie sind das, was in den Gemeinden passiert ist, typisch für, man kann sagen, für alle Gemeinden. Sie sollten auch dann noch die Briefe verteilen an die anderen Gemeinden. Also es war zwar von dem Inhalt in erster Linie an die örtliche Gemeinde direkt hier vor Ort gedacht, aber es war auch durchaus gewünscht, dass die Briefe an anderen Orten verteilt werden. Also somit können wir sagen, es ist auch gewünscht, dass wir hier oben in Golzen jetzt heute uns diesen Brief angucken. Ja. Also ist der Brief auch für uns gedacht. Ja. Das ist nicht mehr hier auf der Karte, da oben vielleicht. Ja. Ich hatte schon mal erwähnt, die Offenbarung 2 und 3 symbolisiert auch gleichzeitig die Kirchengeschichte. Jetzt hier Pergamon ist die Kirche ab der Zeit des konstantinischen Wende 313 nach Christus. So charakterisiert etwas auch die Besonderheit der Kirchengeschichte in dieser Zeit. Ja. Aber ich sagte schon, letztendlich gilt die Botschaft auch für uns. Lass uns mal nochmal betrachten, wie sah denn jetzt die Situation aus in der Stadt, an die es gerichtet wurde? Pergamon, was war das für eine Stadt? Hier Zeichnungen, so wie man sich das vorstellt, wie Pergamon damals aussah, mit der Akropolis, also so ähnlich wie in Griechenland, in Athen. Also solche prunkvollen Gebäude waren da. Und mittendrin in Pergamon war hier dieser Zeus-Altar, ja, der Tempel für Zeus. 33 vor Christus war es wohl die Hauptstadt Kleinasiens, das war ja noch vor der Römerzeit. Ja. Zur Zeit der Römer war Pergamon auch eine bedeutende Stadt. Das nach Ephesus gleich die nächste bedeutende Stadt eigentlich so in diesem Landstrich hier. Ja. Was vielleicht noch sehr interessant ist, hier in Pergamon ist das Pergament entwickelt worden. Im 2. Jahrhundert vor Christus wurde bereits in Pergamon das Pergament gefertigt und löste dann das weniger haltbare Papyrus ab. Der Vorteil vom Pergament war, dass es auf zwei Seiten gedruckt werden konnte oder beschrieben werden konnte. Drucken gab es ja noch nicht, beschrieben werden konnte. Ja. Das Pergament war zwar teuer, aber es wurde dort gefertigt. Und das Pergament wurde dann erst im Mittelalter eigentlich von unserem heutigen Papier abgelöst. Also so lange wurde dann auf so ein Schreibmaterial geschrieben. Ne? Und somit hatte Pergamon auch eine Bibliothek, die so ähnlich bedeutsam war wie die Bibliothek in Ägypten, in Alexandria. Also man sieht, das war eine Universitätsstadt. 29 vor Christus wurde der erste Tempel zu Ehren des Kaiserkultes dort errichtet. Wir müssen uns das nochmal genau betrachten. Auf der einen Seite eine Wissenschaftsstadt, aber auf der anderen Seite eine sehr religiöse Stadt mit einer etlichen Götzenverehrung. Der Pergamonaltar, der jetzt heute im Museum in Berlin steht, im Pergamonmuseum, also im Jahr 1878 wurde wohl die Stadt ausgegraben. Und Anfang des 19. Jahrhunderts oder 1913, also da kam dann der Pergamonaltar nach Deutschland, nach Berlin. Auch die Türkei hatte sich schon bemüht, den wiederzukriegen, aber Deutschland will den nicht hergeben, ja. Altar. Was ist das Bedeutende von diesem Pergamonaltar? Hier heißt es: Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. So heißt es in dem Brief an die Gemeinde Pergamon, wo der Thron des Satans ist. Man kann, hier sehen wir auch nochmal die Fresken hier an dem Pergamonaltar. Ja, oder hier, auch hier, wenn man genau hinguckt, da sieht man hier diese Halbweben-Tier-Menschwesen. Mit Schlangenbeinen und also da steckt eine ganze Göttermythologie dahinter. Also das wäre mal eine Wissenschaft für sich, damit zu beschäftigen. Was für uns vielleicht jetzt nochmal interessant ist, man nimmt an, dass hier am Perger, an dem Altar, früher etliche Menschenopfer gebracht wurden. Für große Tieropfer war das hier schwierig, die steile Treppe hochzugehen. Und trotzdem war da ein Riesenaltar. Ja. Also das kann man sich gut vorstellen, also dass es sowas war. Wenn wir uns sehen, was dahinter steht, und heute steht dieser Altar bei uns in der Hauptstadt. Interessant ist, dass der Altar vor dem Ersten Weltkrieg errichtet wurde. Hier. Und auch Adolf Hitler in diese Kulisse auf dem Reichsparteitag in Nürnberg mit einer Nachbildung dort aufstellen ließ. Also vor Reichsparteitagen in Nürnberg, da war wohl auch so eine Abbildung davon, das hat er als Kulisse genommen, ja, wo er sich dann vorgestellt hat. Ja. Wir sehen, es ging da schon, man muss sagen, eine dämonische Macht aus. Ja. Und wenn man heute in die Gegenwart hineinguckt, da sieht man auch, was für Parolen aus Berlin kommen, die weltweit ausgestreut werden. Das ist auch nicht schön. Ne? Bis jetzt, gerade vor ein paar Tagen, waren in den Nachrichten, dass ich glaube, in einem mittelamerikanischen Land, da wurde ja jetzt Abtreibung legalisiert. Argentinien, genau. Und in den Tagesschau oder so groß als Lob dargestellt, wie die menschenfreundlich oder jetzt Menschenrecht dort oder ganz als positiv wurde es dargestellt, dass jetzt dort Abtreibung endlich legalisiert wurde. Solche Botschaft geht von unserem Berlin aus. Ja. Menschenopfer, auch in der Moderne. Ja. Kinder werden dem Mammon geopfert. Ja. Hier ein Amphitheater, also kulturell prachtvolle Gebäude, zur damaligen Baukunst schon sehr, sehr hoch, eine Hochkultur, ja. Aber eben religiös total auf Abwägen. Ja. Ja, wollen wir mal betrachten, was wird jetzt über die Gemeinde gesagt, die dort ist? Es ist in den Sendschreiben immer schön zu sehen, zuerst kommt jetzt der Lob. Wir haben jetzt gesehen, wie der Hintergrund der Gemeinde ist, also in welcher Umgebung die Gläubigen lebten, mit welchem Götzenkult und welchen heidnischen Bräuchen sie da konfrontiert wurden. Aber hier heißt es jetzt zu den Gläubigen: Du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Die Gläubigen waren sicherlich versucht, verschiedene Kompromisse einzugehen, um besser leben zu können. Eine Gemeinde mit großer Freizügigkeit im Bereich des Lebensstils und der Moral. Genau in so einer Umgebung lebten die Gläubigen. Aber was sagt der Engel noch? Oder vorher in Vers 12, das sagt, der hat das scharfe zweischneidige Schwert. Hier sehen wir Jesus, der das zweischneidige Schwert in der Hand hat. Es wird getrennt. Da heißt es, der Herr Jesus stellt sich als Richter vor, derjenige, der das zweischneidige Schwert in der Hand hält. Gutes und Böses muss getrennt werden. Die Gemeinde war versucht, alles miteinander zu vermischen. Die Botschaft an Pergamon ist sehr ernst zu nehmen. Es ist ein Schwert des Heils und ein Schwert des Todes. In Epheser 6, Vers 17 heißt es, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Oder in Hebräer 4, Vers 12, den Vers kennen wir auch ganz gut, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also wir müssen in der Bibel tief gegründet sein, um unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse. So war das auch für die Gemeinde wichtig. Aber wir sehen, hier werden sie gelobt für die Treue zu ihm. Das ist positiv. Aber wir sehen jetzt auch Tadel an die Gemeinde in Pergamon. Und zwar, nochmal zu dem Lob. Und zwar ist es, heißt es, dass sie treu geblieben sind, selbst als Antipas den Märtyrertod starb. Antipas weigerte sich wohl, dem Kaiser anzubeten. Deswegen starb er. Und dennoch haben die Gläubigen am Glauben festgehalten. So sehen wir, dass auch Verfolgung in die Gemeinde ausgesetzt waren. Und trotz dieser Verfolgung blieb die Gemeinde standhaft. Selbst als ihr Gemeindeleiter, ja, ein Ältester, starb als Märtyrer, blieben sie trotzdem treu. Ja? Also so waren sie wirklich am Thron des Satans, mit dem sie kämpfen mussten. Ja, und also ich fand das jetzt auch so tröstlich, als ich das gelesen habe. Der Herr kennt die verdorbene Gesellschaft, in der wir leben, die uns umgibt. Und er weiß und erkennt auf unsere Schwächen. Ja. Er weiß, in welche Situation wir hineingestellt sind. Er kannte die Versuchung, die diese Gemeinde ausgesetzt waren. Kompromisse mit Vermischung. Und so kennt der Herr Jesus auch unsere Gemeinde, auch hier in Golzen. Du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben nicht verleugnet. Was heißt das eigentlich? Name ist eine Person. Also an meinen Namen festhalten, das heißt, wir haben, es ist, wenn wir mit jemandem reden und seinen Namen nicht kennen, sagen die, ach, dieser Herr da hinten, ja, ist unpersönlich. Aber wenn ich euch direkt anspreche, der Martin, ja, dann ist es was ganz Persönliches. Und nicht nur einfach nur dieser Mann mit dem schwarzen Kittel, ja. So sehen wir, dass die Gemeinde hier eine persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus haben. Ja? Sie kennen ihn bei Namen. An Gott glauben viele, aber an den Namen Jesus Christus, dass der einzige Weg zu Gott ist, glauben nur wenige. Die Gemeinde Pergamon hielt aber an den rettenden Glauben durch Jesus fest. Sie hatten eine persönliche Beziehung zu ihrem Herrn. Und so ist die Frage an uns, ist Jesus Christus auch Inhalt deines Glaubens? Wie ist die Beziehung zu ihm? Welche Beziehung haben wir zu Jesus? Ja. Gut, der Tadler an die Gemeinde. Jetzt wollen wir mal weitergehen. Ja. In Vers 14 heißt es, aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an der Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Was ist die Lehre Biliams? Die Lehre Biliams war Unmoral und Vermischung. Biliam war jemand, der von den Feinden Israels, der Israel verfluchen sollte. Als Israel ins Land Kanaan durch Mose, durch die Wüste geführt wurde, kamen Feinde auf die Idee, um Israel zu verfluchen. Die hatten gesehen, dieses Volk ist gesegnet von Gott. Gott hat ihnen sie bewahrt durch die Zeit der Wüstenwanderung. Und jetzt schicken sie einen Biliam, der Israel verfluchen sollte. Aber Biliam wurde von Gott benutzt, dass er Israel nur segnen konnte. Gott hatte den Engel mehrfach in den Weg gestellt und gesagt und dem Biliam deutlich gemacht, wenn er andere Worte redet als das, was Gott ihm sagt, dann wird er sterben. Dann machte Biliam das, dass er den Segen, dass er die wunderbaren Segensworte gesprochen hat, in 4. Mose 22 ist davon die Rede, ja. 4. Mose 22 und 23, ja. Da sehen wir, er wollte Israel verfluchen, aber er konnte Israel nicht verfluchen. Dennoch sehen wir bei Biliam, dass er dann später seinen Landsleuten einfach eine ganz gemeine oder List ihnen weitergab. Er sagte ihnen, ja dann, guck mal, ihr habt so tolle junge Frauen, dann gebt doch die Frauen den Israeliten, vermischt euch. Und er hatte sie angeleitet, dann führt diese Unmoral und Götzendienst ein. So unterschwellig. Wir sehen bei Biliam, er tat diese ganzen Sachen nur aus Habgier und Besitz des Mammons wegen, des Geldes wegen. Das war Biliams Antrieb. Also was tat er gegen Israel? Er lehrte also Balak, dass er Israel moralisch verderben sollte. Das war seine List. In 4. Mose 31, Vers 16 heißt es, siehe, habe nicht die Israeliten durch Biliams Rat abwendig gemacht, dass sie sich versündigten am Herrn durch den Baal Peor, sodass der Gemeinde des Herrn eine Plage widerfuhr. List brachte Israel, machte im Laufe der Geschichte Israel, führte auch zu einem Abfall in Israel, zu einem moralischen Abfall. Und genau davor wird hier gewarnt in diesem Sendschreiben, dass wir, wenn wir in so einer Umwelt leben, die so moralisch verdorben ist, dass wir diese Einflüsse nicht aufnehmen sollen als Gemeinde, als Gläubige. Dass wir uns mit diesen Einflüssen nicht gefangen oder von diesen Einflüssen gefangen nehmen lassen. es heißt dann weiter, so hast du auch so hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Das ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Wort. Was waren die Nikolaiten? Ich lese erstmal vielleicht nochmal einen Abschnitt aus dem 2. Petrus 2, da heißt es im Vers 12, aber diese Menschen handeln wie unvernünftige Tiere, die nur geschaffen sind, um gefangen und getötet zu werden. Sie machen sich über Mächte lustig, die sie nicht einmal kennen, und sie werden mit ihnen zusammen umkommen. So, dann Vers 13, so kommen sie den verdienten Lohn für ihre Bosheit. Sie lieben es ja sogar schon, an helllichten Tage üppige Gelage zu veranstalten. Diese Schmutzflecken sind eine Schande und mästen sich auch noch genüsslich in eurem Liebesmahlen. Keine leichtsinnige Frau entgeht ihren lüsternen Blicken. Ständig sind sie auf Sünde aus. Es macht ihnen Freude, unsichere Menschen zur Sünde zu verleiten. Habgier ist ihre zweite Natur geworden. Sie sind verloren und verflucht. Wie Biliam haben sie den gerechten Weg verlassen. Ja, sie sind den Söhnen Beors gefolgt, der das Geld liebte, das er für seine bösen Taten bekommen sollte. Doch er musste sich sein Unrecht vorhalten lassen. Ein stummes Lasttier, ein Esel, sprach ihm mit der Stimme eines Menschen an und stellte sich dem irrsinnigen Vorhaben des Propheten in den Weg. Das war auch nochmal eine Parallelstelle zu dem Biliam, ja, was die Vermischung mit dem Moabiterin anbot. Die Moabiter luden die Israeliten zu ihren Festen ein, dann wurden die Götter der Moabiter eingebettet. Israel diente dann dem Baal Peor, einen Fruchtbarkeitsgott. Und vielleicht waren auch so ähnliche Rituale da auf dem Zeus-Altar, auf dem Thron Satans. In Israel kamen damals 24.000 Leute um, und dann später auch Biliam selbst. Ja, Israel sollte ein abgesondertes Volk sein für den Herrn, doch was taten sie? Sie passten sich der heidnischen Umgebung an. Biliam versuchte zuerst, Gott von seinem Volk zu trennen. Das schaffte er nicht. Aber dann das Volk von Gott zu lösen, das schaffte er. Und ich dachte jetzt nochmal eine Stelle, die mir auch wichtig wurde. Wie sieht das bei uns aus? In Hebräer 10, Vers 25 heißt es, und nicht verlasset eure Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag nahe ist. Gerade in Zeiten, wo äußere Bedrängnis da sind, ist es wichtig, dass wir als Gläubige zusammenkommen. Wir brauchen die gegenseitige Ermahnung. Wir brauchen die Ermutigung, dass wir nicht von diesem Sog, der uns umgeben ist, wir brauchen deswegen auch immer wieder diesen guten Einfluss durch die Geschwister und durch das Lesen des Wortes Gottes in der Gemeinschaft. Ja, die Lehre der Nikolaiten. Was war jetzt das Besondere von den Nikolaiten? Sind vielleicht verwandt mit dem Biliam. Also Biliam heißt eigentlich Verschlinger oder Volksfresser und Nikolaus der Beherrschende oder Volksbesieger. Das sind so die Wortbedeutungen dieser Worte. Also das hebräische Entsprechung ist Nikolaus, ist Balaam, eine andere Schreibweise für Biliam. Also sie sind verwandt. Man könnte vielleicht auch so verstehen, wie Balak einen Biliam hatte, so hatte ein Pergamoner ihre Nikolaiten, wobei ihre Lehre ähnliche Ziele hatte wie das von Biliam. Also Zerstörung der Moral und Vergötterung des Geldes. Ob es sich also um eine andere Lehre wie die des Biliam handelt und was genau deren Inhalt ist, wird uns hier jetzt nicht näher beschrieben. Die Lehre der Nikolaiten wurde bereits bei den Ephesern erwähnt in Vers 6. Aber du hast für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Also hier bei den Ephesern war es noch so, dass sie sich von dieser Lehre der Nikolaiten fernhielten. Und hier im Pergamon scheint es, dass sich das schon Einfluss gewonnen hat in diese Gemeinde. Also sehen wir so eine gewisse Abwärtsentwicklung da. Ja, ja, die Gemeinde in Pergamon war durchdrungen mit dieser Lehre. Vielleicht traten sie als Herrscher über die Gemeinde auf und versuchten zu manipulieren. Genaues über die Lehre wissen wir nicht. Aber Scofield, der verbindet die Lehre mit dem Aufkommen des Klerikalismus. Was ist das? Was meint er damit? Er sagt, es geht hier darum, dass Gott einen Klerus eingesetzt habe. Das sind Priester, die sich von den Laien unterscheiden. Aber die Bibel kennt keine Geistlichen und weniger, noch weniger Priester, so in Anführungsstrichen. Ne? Außer, dass alle Kinder Gottes in dieser Zeit alles ein königliches Priestertum haben. Es gab jedoch Ämter, Älteste und Diakone. Ja, außerdem halten Menschen bestimmte Gaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Diese konnten Älteste oder Diakone sein und auch oder auch nicht. Gegen Ende der Apostelzeit gab es Tendenzen, den Ältesten allerdings Autorität über die Verwaltung der Sakramente zu geben und ganz allgemein eine Klasse aus ihnen zu machen, die zwischen Gott und den Menschen stand. Also dann wird das falsch, ja. Wenn ein Pastor oder ein Priester zwischen den Gläubigen steht und Jesus. Es ist zwar gut, wenn man Älteste auch die Gemeinde leiten und führen, ja, das ist eine Aufgabe, aber immer hin zu Jesus. Und es geht nie um meine Person oder die eines anderen, sondern es geht, und die Gläubigen sollen alle mündig werden, nicht nur der Pastor. Ja. Es ist, deswegen ermutigen wir immer, lest selber in der Bibel und studiert selber und auch selbst auch ein Prediger oder könnte sich auch mal vertun. Ja? Also hier wurde so ein System wohl eingeführt, was eine ungute Form nahm. Also wenn jetzt Macht ausgesprochen wird, dass nur noch der Pastor das absolute Sagen hat, dann wird es problematisch. Ja? Auch Pastoren sind fehlbare Menschen, ja? die Korrektur brauchen. Ja? Also hier bestand vielleicht so eine Art Machtmissbrauch als Gefahr. Also wir sehen, somit sehen wir hier eine Warnung vor dem Aufkommen des Klerikalismus. Ja. Können nochmal lesen, 1. Petrus 5, Vers 3. Da wird nochmal eine an die Ältesten geschrieben. Sie sollen nicht als übers Volk herrschen, sondern werden Vorbilder der Herde. Als Vorbilder ist das gut, wenn Älteste Vorbilder sind. So soll es auch sein. Aber nicht die da herrschen. Ja. Gut, kommen wir zum Schluss zu der Aufforderung. Es geht hier um Umkehr. In Vers 16, tut Buße. Tu Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Ja, tu Buße, überwinde. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Überwinden heißt es, jeder, der gefallen ist und in die Sünde hineingefallen ist, der soll überwinden. Sie sollen umkehren. Fallen, ja, das ist zutiefst menschlich. Auch jeder von uns kann auf Abwegen geraten. Das weiß hier der Herr Jesus. Aber wir sollen überwinden. Das heißt, zurückkommen. Wieder zu ihm hinkehren, umkehren. Dem wird das verborgene Manna gegeben, das Wort Gottes, ja. Was war das Manna in der Wüste? Das war die Nahrung für die Israeliten. Und wir sollen das die Nahrung aus dem Wort Gottes bekommen. Hieraus sollen wir die Kraft für unseren Alltag gewinnen. Und wie ist das wichtig, gerade in so einer verrückten Zeit, in der wir leben, immer wieder täglich hieraus unsere Kraft zu schöpfen. Der weiße Stein, was bedeutet das? Ein weißer Stein war in dem damaligen Gerichtsverfahren ein Zeichen der Begnadigung. Ein schwarzer Stein, verurteilt, ein weißer Stein, begnadigt. Dieses Bild kann man auf Jesus beziehen, der uns aufgenommen hat. Wir sind begnadigt. Und dann heißt es, und einen neuen Namen geschrieben. Wir bekommen einen neuen Namen. Was bedeutet das? Wer kann einen Namen für eine andere Person geben? Die Eltern ihren Kindern. Und die Eltern entscheiden am Anfang, bei der Geburt, wie ihre Kinder heißen. Und manche Herrscher haben auch ihre Untertanen umbenannt. Ja? Bei Daniel sehen wir, Daniel in Belsascha wurde umbenannt und so. Ja? Neue Besitzansprüche. Ja? Aber hier gibt uns Gott einen neuen Namen. Das heißt, er, ja, wir sind seine Kinder, es ist ein Adel. Das ist jetzt nichts, wenn wir unter dem richtigen Herrscher stehen. Nicht unter Nebukadnezar, sondern unter dem richtigen Herrscher. Ja. Ist das ein Adel, wenn wir einen neuen Namen bekommen? Oder dann zeigt das, dass es da eine enge Beziehung ist zwischen dem Vater und dem Kind. Also so bekommen wir einen neuen Namen. Das ist doch das Wunderbare. Durch die Liebe zu Jesus kann auch falsche Weltliebe überwunden werden. Wenn wir Jesus lieben, dann können wir zu Überwindern werden. Ja? Und Jesus nimmt uns an. Er verändert uns. Er bringt uns zurück. Und so sehen wir auch in diesem Sendschreiben einen Aufruf. Auf der einen Seite, Jesus kennt uns. Er weiß, wie unser Umfeld ist. Er weiß die Schwächen. Er weiß die Anfechtungen, denen wir ausgesetzt sind. Aber er zeigt uns auch den Weg, wie wir trotzdem stark sein können, auch in so einer Umgebung. Durch die Gemeinschaft miteinander, durch die Gemeinschaft mit ihm und durch das Lesen seines Wortes. Ja, und so wünsche ich uns, dass das uns stärkt, uns ermutigt, egal was für Eindrücke wir ausgesetzt sind, ja, lasst uns ganz nah an seinem Wort bleiben. Amen.